Warum wir Kontrolle suchen und Kraft im Loslassen finden. Thema Kontrolle. Warum ist Kontrolle ein so tief menschliches Bedürfnis?
Weil es uns hilft, die Welt vorherzusagen und zu beeinflussen und dann letzten Endes unser Überleben sichert. Wenn wir uns mal unsere Steinzeitvorfahren vorstellen, dann war das für die natürlich immens wichtig, zu verstehen, was um sie herum passiert. Gefahren vorherzusagen, wann drohte da vielleicht ein Raubtier zu kommen, wo waren giftige Pflanzen und so weiter. Und diese Vorhersagbarkeit ermöglichte es Menschen, sich vorzubereiten, Gefahren zu antizipieren, zu umgehen und damit ihr Überleben zu sichern. Und genau das ist immer noch in uns verankert. Es ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis, zu verstehen, und auch ein Stück weit zu beeinflussen oder zumindest das Gefühl zu haben, zu beeinflussen, was mit uns geschieht. Ansonsten entsteht Angst.
Also wenn du mich persönlich fragst, nach all dem, was ich jetzt so in den letzten Monaten und Jahren erlebt habe, würde ich sagen, Sicherheit ist eine große Illusion. Aber gut, das lassen wir jetzt erstmal an der Seitenlinie stehen. Was passiert denn psychologisch, wenn wir das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren?
Ja, dann kann es sein, dass wir einfach sehr große Angst bekommen und dann reflexhaft uns an Dingen festkrallen, denn wir wollen natürlich Kontrolle zurückerlangen und dann kann es sehr leicht passieren in unserem modernen Alltag, dass wir uns verausgaben. Angenommen, ich leite eine Organisation und ich muss jetzt eine wichtige Entscheidung treffen, die ist aber unsicher, weil ich gar nicht weiß, wie sich die Märkte weiterentwickeln. Wenn ich da nach maximaler Kontrolle strebe, dann versuche ich vielleicht alles herauszufinden, mich gegen jegliche Gefahren, die da drohen, im Markt vorzubereiten. Das ist aber letzten Endes eine unmögliche Aufgabe, denn ich kann nicht vorhersagen, was eventuell irgendwo passiert. Und möglicherweise steigere ich mich da immer weiter rein. Ich verplemper ganz viel Zeit, Energie, Informationen und so weiter, handle am Ende gar nicht, erstarre und verpasse dann, also ich verpasse es dann einfach, mich mit der Zeit zu bewegen.
Und warum ist es so, dass uns die moderne Welt in Bezug auf Kontrolle so besonders verletzlich macht? Also jetzt das Thema Stress, Krankheit mal so mit auf den Tisch geworfen?
Weil unser Alltag einfach massiv schnell ist, dicht getaktet, ganz viel auf uns einprasselt, was wir mit unserer natürlichen Informationsverarbeitung gar nicht verarbeiten können. Also es ist einfach zu viel für eine einzelne Person. Dann sind wir natürlich noch konfrontiert mit den ganzen Negativschlagzeilen in den News. Wir haben das Gefühl, die ganze Welt geht den Bach runter, eine Katastrophe nach der anderen. Wenn man sich da natürlich gedanklich so reinbegibt, entsteht ganz schnell dieses Gefühl von, ich bin hier auf verlorenem Posten, ich fühle mich ohnmächtig ausgeliefert, ich verliere die Kontrolle über meinen Alltag, über die Welt, alles ist irgendwie unsicher und gefährlich.
Ja, also ich höre da auch raus, dass es geht auch ganz viel so ein Stück auch um Reizüberflutung, ne? Also wir werden ja im Grunde genommen auf sämtlichen Ebenen des Lebens zugeballert.
Ja.
Und versuchen dann natürlich noch Kontrolle über die Kontrolle zu erlangen. Also wir sind dann auch noch in so einem Kontrollhamsterrad. Und das ist natürlich was schwierig ist. Wie hängt Selbstoptimierung mit Kontrollbedürfnis zusammen? Gibt es da eine Verbindung?
Ja, ich würde sagen schon, ist ja häufig so eine Kompensationsstrategie, wo man sich zum Beispiel auch, wo man viel Halt rausziehen kann. Ein Phänomen in unserer modernen Welt ist ja dieses Gefühl von Orientierungslosigkeit. Rein theoretisch ist alles möglich. Wir haben alle Freiheiten der Welt. Wir können uns für ganz viele Optionen entscheiden. Das löst aber auch Druck aus, denn wir müssen uns richtig entscheiden. Wir müssen uns selbst verorten. Früher, da war der Platz in der Welt mehr oder weniger vorherbestimmt. Man wurde in eine Familie hineingeboren. Man wusste, wie das eigene Leben laufen würde. Man war vielleicht Arbeiter oder man war Bauer oder man war Katholik und man wusste, ich werde jetzt Hausfrau und zwei Kinder haben, heiraten und so weiter. Also es gab so einen vorhersehbaren Weg. Und heutzutage, was natürlich schön ist, müssen wir uns selbst verorten und das erfordert sehr viel Kraft und kann dazu führen, dass wir das Gefühl haben, ja, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wo ich hingehöre und mir fehlt so diese äußere Stabilität und die kann man sich suchen in der Selbstoptimierung, indem man sich zum Beispiel exzessiv mit einer Ernährungsform befasst oder einem Fitnesstrend folgt, der ganz starre Regeln für den Alltag auch bietet. Also viele, viele Lifestyle-Ideen, viele Trends, viele Selbstoptimierungs-Hypes, die bieten für viele Menschen Struktur, Halt, Orientierung. Etwas, wo man sich festhalten und wo man sich natürlich auch identifizieren kann.
Du hast es gerade schon gesagt, das sind alles Dinge nur im Außen, ne? Die man dann quasi sucht, an denen man sich festhält. Wie sieht es so mit der inneren Stabilität aus? Ist das nicht ein Schlüssel?
Ja, definitiv, das ist der Punkt, weil, also natürlich ist jetzt nichts dagegen einzuwenden, wenn ich mich mit gesunder Ernährung befasse und da versuche, mich ein Stück weit auch zu optimieren. Problematisch wird es immer, wenn ich so einem äußeren Trend hinterher hechel, ohne mir zu überlegen, entspricht das eigentlich mir, meinen Werten, meinen Zielen, macht mich das im Endeffekt glücklich? Viele streben ja zum Beispiel nach absoluter Attraktivität, ohne zu hinterfragen, wäre ich überhaupt glücklicher, wenn ich attraktiver bin. Also wir verwechseln das miteinander, ohne dass wir das überhaupt in Frage stellen. Und da ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, was ist eigentlich, was liegt mir am Herzen, was macht für mich ein erfülltes Leben aus.
Wie fühlt sich sowas an, wenn du wach wirst oder wenn du so eine Eingebung hast? Kannst du das greifbar machen für jemanden, der zuhört? Und vielleicht hast du ja sogar auch Tipps, wenn jemand jetzt zuhört und sagt so, oh, ich hätte auch gern so eine Anwendung, ich möchte auch intuitiver entscheiden. Ist das einfach was, ist dir das in die Wiege gelegt worden oder kannst du jemandem auch Tipps geben, da hinzukommen?
Also ich glaube, dass das jeder in sich hat und jeder kann. Ich glaube, das Thema ist eher nur diese Bewusstwerdung dabei, dass wir, je bewusster wir sind, je leichter uns fällt, es wahrzunehmen, diese innere Stimme zu hören. Ich glaube auch, dass unsere innere Stimme, also quasi unsere Herzensstimme, gar nicht konditionierbar ist, aber der Verstand immer, also unser Verstand ist halt konditioniert und der ist sehr laut. Unser Ego ist sehr laut, die Außenwelt ist sehr laut und das ist ja halt alles konditioniert und das wird uns ja von Anfang an gesagt. Wer sind wir? Was machen wir? Wer soll ich werden, damit ich jemand bin und so weiter? Und diese kleine diese Stimme, unsere Intuition ist halt leise und manchmal auch nur ein Gefühl erstmal. Und ich glaube, man kann das schon üben und trainieren. Und über die Selbstheilung und Bewusstwerdung auch stärken. Also dass wir quasi diese Schichten, die um unseren inneren Kern liegen, um unser inneres Licht, wenn wir die halt heilen oder ablegen, dann wird der Zugang immer einfacher und klarer. Und das war bei mir damals auch nicht so. Ich habe das auch nicht gehört. Ich war ja auch dann mit 17, 18 relativ, war ich sehr in einem chaotischen Lebenszustand, sagen wir so. Und da hatte ich gar keine Verbindung zu irgendwas. Und dann habe ich da natürlich angefangen, in mir aufzuräumen. Und ich glaube, dann kommt auch Klarheit. Und ich glaube, man kann das für sich auch üben, wenn man jetzt sich eine Frage stellt, eine wichtige Lebensfrage. Wie zum Beispiel bei mir, soll ich nach Hause fliegen oder sollen wir nach Australien fliegen? Und ich glaube, das Gefühl, was kommt, bevor man die Frage überhaupt zu Ende gedacht hat, das, was dein Körper und dein Inneres dir signalisiert, noch bevor du das laut ausgesprochen hast, ist die Intuition und alles, was dann danach geschaltet kommt, ne, das ist dann unser Verstand, der konditioniert ist, der dann natürlich die Ängste in sich trägt oder halt uns das ausreden möchte. Oder dann halt auch so Gedankengänge, wie das schaffe ich nicht, die Glaubenssätze kommen dann hoch und so weiter. Also diese Intuition ist immer viel, viel schneller als unser Gedanke noch fast.
Ja, bevor sich der Mind einschaltet.
Genau,
ne?
Ja, und das ist halt so ganz...
Dieses Gefühl, ne?
Ja. Der erste Impuls, der kommt, der allererste. Und das ist so wirklich ganz, ganz kurz. Und das kann man ja trainieren. Und irgendwann hat man da, das war's. Und dann weiß man, wie es sich anfühlt. Und dann kann man da ja immer wieder zurückgehen und das versuchen zu stärken. Und mittlerweile kann ich da auch wirklich, also frage ich mich auch selber. Oder da kommt da nicht mehr nur dieses Gefühl oder dieser Impuls, sondern schon auch ein, warum sollte ich das tun? Dann kommt ein Grund. Also das kann man, glaube ich, üben. Ja.
Ich bin ein großer Freund davon, auch zum Beobachter zu werden. Also das ist was ich hier im Podcast tatsächlich auch zuletzt viel einfach auch in Folgen besprochen habe. Und auch diesen Mind, der sich einschaltet, auch nicht zu verteufeln. Weil ich glaube, dann erzeugt man noch mehr Druck, der gar nicht groß hilft, diesem ersten Impuls zu spüren, sondern also das ist ja auch also eine Form der Übung, die ich sehr oft praktiziere, ist einfach zum Beobachter zu werden und zu sehen, wann der Mind kommt und wann vielleicht auch das Ego sich einschaltet und das einfach da sein zu lassen, aber sich darin zu üben, zu erkennen, wann was aktiv ist, dann wird es natürlich auch einfacher zu bewusster auch zu erkennen, wann ein Impuls kommt, der vielleicht nicht dem Mind entspringt. Was ist so, wenn du sagst, das kann man üben, was ist, sind für dich so Sachen, womit du übst? Du sagst, du kommst aus dem Yoga. Ist das was, was dir hilft? Oder hast du andere konkrete so Praktiken, die dir helfen, einfach mehr in deinen, wieder mehr in Verbindung zu dir zu kommen, wenn du merkst, ah, es passiert, das haben wir ja alle mal, ne? Es passieren viele Sachen im Außen, viel Stress, du bringst jetzt ein Buch raus, der Prozess ist super stressbeladen, das ist natürlich jetzt nicht alles negativer Stress, aber trotzdem passiert viel im Außen, manchmal verliert man ja auch so ein bisschen dadurch den Zugang an einigen Tagen zu seinem Kern. Gibt es da so Sachen, die du machst, um dich da wieder zu zentrieren?
Ja, also einmal diese Beobachterrolle, was du gesagt hast, finde ich super, das geht mir ähnlich. Also ich liebe es zu beobachten, aber nicht nur bei mir selbst, auch so um mich herum. Ich bin auch super gerne einfach nur stiller Beobachter und reflektiere das dann für mich. Und ja, ich komme zwar aus dem Yoga, aber ich glaube, Yoga war auch nur, also es ist nur ist falsch. Also ich komme aus dem Yoga, beziehungsweise Yoga war ein Weg, der mir geholfen hat, zu meinem wahren Kern vorzudringen. Ich habe eine Yoga-Ausbildung gemacht und dann habe ich ja auch gewusst, ich habe diese Energie, also diese Gabe der Energieheilung oder Energiearbeit und habe dann auch mit zum Beispiel Reiki mich beschäftigt, hatte aber irgendwann diesen Moment, wo ich festgestellt habe, stopp, also eben weil ich auch ein Thema mit Angst vor Ablehnung habe im Außen oder mit der Sichtbarkeit überhaupt, das war immer ganz, ganz lange wirklich das Thema, was mich, ja, quasi auch mir Angst gemacht hat. Also ich hatte wirklich Angst davor zu sagen, hey, ich bin spirituell. Das war für mich, konnte ich gar nicht aussprechen. Also mein Halschakra war ewig blockiert. Und bei diesen Themen. Und dann habe ich aber irgendwann wirklich diesen Aha-Moment gehabt, wo ich so einen Teilerleuchtungsmoment hatte, kann man schon fast sagen, dass ich mit Yoga quasi mich hinter einer Lehre verstecke, weil die gibt es. Na, die gibt es seit Ewigkeiten. Da kann ich sagen, ja, ich erzähle den Menschen etwas über den Yoga-Weg, aber wenn jemand sagt, ja, aber das ist ja komisch, was du da redest oder falsch, dann kann ich sagen, ja, steht hier da geschrieben, gibt's schon immer, gibt's schon Ewigkeiten. So, dann spreche ich gar nicht meine eigene Wahrheit unbedingt, sondern ich kann mich hinter einer anderen Wahrheit verstecken. Das bedeutet nicht, dass es falsch ist, sondern das war für mich eine Erkenntnis, weil ich gemerkt habe, dass es nicht mein Weg eigentlich ist, aber ich verstecke mich dahinter. Und dann war es beim Reiki ähnlich. Dann habe ich ja, ich wurde dann eingeweiht und dann kann man ja sagen, ja, ich kann das jetzt, ja, ich wurde ja eingeweiht. Und wenn dann jemand kommt, ja, was ist ja falsch, was du da machst? Oder jemand von außen mir dann dieses Gefühl von Ablehnung gibt, dass ich dann wieder etwas habe, eine Lehre, hinter der ich mich verstecken konnte. Und deswegen habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, das ist nicht mein Weg. Klar, für jemanden kann es sein, dass Yoga absolut der richtige Weg ist und auch eine andere Sachen, aber um meine eigene Wahrheit zu sprechen, dann musste ich wirklich diesen mutigen Schritt gehen und zu sagen, okay, ich verstecke mich nur dahinter, eigentlich. Ja, und das war eine krasse Erkenntnis. Und jetzt bin ich aber abgeschweift von deiner eigentlichen Frage, glaube ich. Ne? Du wolltest...
Nee, bist du gar nicht.
Okay.
Also meine Frage war, was machst du, um dich wieder zu zentrieren, wenn du diesen Zugang zu deiner inneren Stimme, wenn der so ein bisschen wegdriftet?
Genau, also deswegen, also das wollte ich jetzt sagen, genau, ich praktiziere Yoga trotzdem noch, also für mich. Also ich bin nicht so gut im Meditieren, das ist noch etwas, das mache ich und ich übe, aber ich bin nicht so gut darin. Also ich komme eher zu mir, wenn ich häkel zum Beispiel oder wenn ich Yoga mache, wenn ich wirklich so bewegte Meditation, das liebe ich, deswegen ist Yoga für mich auch perfekt. Ja, und dann komme ich schon zu mir. Oder ich nehme mir einfach Zeit und gehe wirklich 2 Stunden mit den Hunden an den Strand spazieren und atme bewusster, lese bewusst ein Buch, so solche Sachen. Ja, also ich versuche mich aus diesem Struggle rauszunehmen, aus diesem Alltag. Und ich bin auch ein großer Fan von so einer gelebten Spiritualität, also dass man die halt auch im Alltag versucht zu praktizieren. Man kann auch bewusst sein Geschirr abwaschen oder so. Ne? Ich muss dann, also nicht, dass man nur einmal die Woche zu seiner Yogastunde geht, ins Yogastudio und dann hat man das dann da gemacht und dann ist der Tag, so die restliche Woche so, sondern dass man das halt immer wieder versucht, sich so Inseln im Alltag bewusst zu erschaffen. Und das versuche ich auch, ja, in allen möglichen Dingen, weil ich habe mit 2 Kindern nicht so oft die Zeit, jetzt zu sagen, ich gehe eine Stunde auf meine Yogamatte. Leider nicht. Noch nicht.
Also wie genau nutzen wir die Stimme, um mehr in unser selbstsicheres Sein zu kommen?
Das ja,
hat ganz genau. viel, hat ganz viel mit der Identität zu tun. Ich glaube, ich muss einen ganz, ganz kurzen Exkurs muss ich dazu noch machen, um das ein bisschen besser
Unbedingt.
Zu erklären. Weil ich habe hier auf der einen Seite erst das eine Extrem gelebt. Ich habe auf der einen Seite erst dieses Wirken nach außen gelebt, souverän auftreten, auch wenn ich mich noch gar nicht danach gefühlt habe. Das hat im Außen sehr gut funktioniert. Ich habe sehr oft das Feedback bekommen bei meinen ersten Speakings, als ich damals Anfang 20 war, dass mir gesagt wurde, Mensch, Frau Wellnitz, Sie müssen uns mal verraten, wie Sie das machen. Sie sehen doch so jung aus. Sie machen das doch bestimmt schon seit 10 Jahren. Nee, ich habe mich so auch nicht gefühlt. Also nach außen wirkte ich sehr sicher und sehr professionell und konnte das. Und innerlich war ich aber wahnsinnig angespannt und hatte meine innere Arbeit einfach noch gar nicht gemacht zu dem Zeitpunkt. Dann hat sich das so komplett gedreht. Ich habe über Psychologie, über die Coaching-Ausbildung, über diese ganzen inneren Themen einen ganz anderen Zugang zu mir bekommen. Habe dann zum Beispiel erfahren und gelernt, dass bei mir sehr viel von diesem Perfektionsdruck kommt, der wiederum von der Überzeugung kommt, dass ich, egal was ich mache, ist sowieso nicht gut genug. Egal wie sehr ich mich anstrenge, ich bin schlecht. Also hat ein Teil von mir versucht, mich zu schützen, mich schlecht zu fühlen, indem er mich immer wieder angetrieben hat, alles perfekt zu machen, alles richtig zu machen. Da kam dieser riesengroße innere Druck dann her, sodass ich dann sehr viel mit meiner inneren Arbeit beschäftigt war. Ich habe die Themen verstanden, ich bin immer tiefer eingetaucht, ich habe ganz, ganz viele Journals geschrieben, mich da immer besser verstanden und war dann bei so einem Punkt, wo das eine stark war und das andere auch stark war. Ich konnte es aber noch nicht verbinden. Das heißt, ich war zwar innerlich schon sicherer und ich habe es aber noch nicht so richtig geschafft, das im Alltag zu leben. Für mich war dann erst das, was bei mir das letzte Puzzleteilchen war, dass ich für mich die Arbeit mit der Stimme und dem sicher sprechen, sicher wirken, sicher auftreten als Instrument genutzt habe und als Anker genutzt habe, um diese neue Selbstsicherheit, die ich bei mir durch Reflektieren, durch Erkenntnisse, durch Stunden Coaching, die ich selber genommen habe, dass ich das miteinander verbunden habe. Und das war für mich das Werkzeug, was am besten funktioniert hat, weil ich gemerkt habe, in den Situationen, wo ich unter Druck stehe, also wenn ich zum Beispiel jetzt in einem Interview bin oder wenn ich auf einer Bühne vor 400 Menschen spreche, da mache ich eines sowieso, sprechen. Das heißt, wie kann ich meine Stimme nutzen, um diese Sicherheit, die ich auf der Bühne mir wünsche, die ich gefühlt so sehr brauche, um mich wohl und sicher zu fühlen, wie kann ich das über die Stimme erzeugen? Und das war dann für mich das, was letztlich den großen Unterschied gemacht hat. Das heißt, meine Stimme ist jetzt dadurch mein Anker für die ganzen Erkenntnisse, für die Sicherheit, für die Stärke, die ich auch in den vergangenen Jahren bekommen habe, dadurch, dass ich eben diese ganzen tiefen Momente hatte, dass ich diese ganzen negativen Seiten von mir auch angenommen habe und akzeptieren konnte. Das hat für mich den großen Unterschied gemacht. Das heißt, die Stimme nicht nur in dem Sinne, dass wir lernen zu steuern, spreche ich jetzt laut, spreche ich leise, sondern dass wir wirklich die Stimmlage, mit der wir uns wohlfühlen, sowohl was die Tonlage angeht, als auch was die Wärme der Stimme angeht, als auch die Vibration der Stimme. Weil wenn wir eine gewisse Vibration in der Stimme haben, sorgt das dafür, dass sich unser Nervensystem sicher fühlt. Und das nutze ich jetzt aktiv, um das in die jeweiligen Situationen zu übertragen.
Es ist schön, was du sagst. Ich möchte hier kurz einhaken, weil meine Erfahrungen mit der Stimme tatsächlich auch auf meinen meditativen Weg zurückgehen. Ich mache seit einiger Zeit eine aktive Meditation sehr regelmäßig, und zwar ist das eine Osho-Meditation, die dynamische Meditation. Und die besteht aus 5 Phasen und eine Phase davon ist eine Erdungsphase, in der wir springen und immer wenn wir auf dem Boden mit den Hacken landen, das Mantra huh,
ja, rufen. Aus dem Bauch raus wahrscheinlich. Und,
genau, also die Stimme kommt aus dem Hals. Der Aufprall auf der Erde kommt von den Hacken und trifft sich im Beckenboden und bläst quasi körperlich wie energetisch einmal alles frei. Und nach der Meditation ist meine Stimme tiefer.
Ja.
Weil ich einfach mehr zentriert bin, ich bin mehr geerdet, ich bin mehr verbunden. mit mir und auch mit der Erde. Und ich habe auch das Gefühl, dass je mehr innere Arbeit ich mache, desto mehr verändert sich auch meine Stimme. Mhm. Und je mehr ich bei mir bin, desto anders klingt auch meine Stimme. Und nicht nur das, es ist nicht nur der Klang, sondern es ist ja auch die Rhythmik. Wie schnell spreche ich? Wie schnell purzel ich in Gespräche rein? Oder wie sehr kann ich mir den Raum nehmen, weil ich selbstsicher bin und auch Pausen einbauen und nicht so schnell sprechen? Und das ist was, was mir auch stark aufgefallen ist, also und auch stark zusammenhängt, finde ich, mit dem, was du gesagt hast. Mir hat mal in meiner Meditationslehrerausbildung eine der Lehrerinnen gespiegelt, Alex, du bist immer wieder auch noch im Präsentationsmodus. So. Und das dann auch, also das hängt auch unweigerlich miteinander zusammen, ne? Also, und das ist ja ein bisschen das, was ich bei dir auch rausgehört habe. Du hast sehr erfolgreich performt, du konntest da so eine Rolle auch einnehmen, die war aber nicht verbunden mit deinem Kern, als du so jung warst, ne? Und ich kenne das total. Das ist, wenn man was gemacht hat, und man hat da auch so eine Art, ich glaube, das lässt sich auch ganz gut auf den Dating-Kontext übertragen. Wir haben halt so unsere Zuckerseiten und wir lernen relativ schnell, uns eben von diesen Zuckerseiten zu präsentieren. Mhm. Social Media ist ja ein Extrem davon. Ja. Aber das funktioniert ja genauso wie im Alltag auch, ne? Wenn ich ein Date verabreden will oder wenn ich im Job performen will, dann neige ich erstmal dazu, das abzuspulen, was gut ankommt, wo ich gute Erfahrungen mitgemacht habe. Aber ist das wirklich verbunden mit dem Kern? Und kommt das wirklich so, also es kommt, bei dir mag es gut funktioniert haben, bei mir irgendwann dann auch immer weniger gut tatsächlich, weil es sich, ich glaube, das ist dann auch der Entwicklungsprozess von dem eigenen Kern entfernt. Und ich aus meiner Erfahrung kann sagen, wenn man besser verbunden ist mit sich selbst und sich selbst auch mehr annehmen kann, dann braucht es diese Pitch-Momente nicht mehr, denn das strahle ich sowieso aus, was ich an Qualitäten habe, und dann fragt jemand auch automatisch nach, ohne dass ich ungefragt pitchen muss. Und dann kann ich tatsächlich auch ganz anders sprechen und den Klang und die Rhythmik meiner Stimme einsetzen, was wiederum mein Nervensystem beruhigt, aber auch das meines Gegenüber. Das sind so die Gedanken, die jetzt bei mir so hochploppen. Die kannst du gerne kommentieren, wenn du magst.
Ja, total gerne. Das ist ja genau das, wo der Punkt faszinierend ist, dass wir im Grunde ja ein ähnliches Ziel haben mit dem, was wir erreichen wollen, und ganz andere Erfahrungen und andere Herangehensweisen, weil wir ja unterschiedlich sind, wir unterschiedliche Erfahrungen haben, so wie auch jeder andere Mensch da draußen unterschiedliche Zugänge und unterschiedliche Erfahrungen hat. Und für mich funktioniert, auch für meine Klienten und Klientinnen in den letzten Jahren der Zusammenarbeit, funktioniert es wahnsinnig gut, diese Verbindung zu sich selber über die Stimme zu erreichen. Dass die Stimme also wie so ein Anker, wie so ein Kern ist, der diese innere Arbeit dann auch nochmal auf einem anderen Level, auf für mich so einer Nervensystemarbeit, körperlichen Arbeit, ja, noch zusätzlich verankert. Du hast es so schön Embodiment genannt. Und für mich funktioniert es auch deshalb so gut, weil wir in den Situationen, wo wir sowieso, sei das jetzt ein Date oder sei das ein anderes Gespräch, ein Kontext, wo wir sowieso sprechen müssen. Das heißt, dann da bewusst über die Stimme unseren echten Kern mit nach außen zu bringen, das finde ich total toll. Und auch der Gedanke, den du jetzt hattest, dass wir glauben, unsere Zuckerseiten seien was ganz Bestimmtes und die wollen wir dann auch abspielen und zeigen. Wobei ich ganz oft glaube, dass der eigentliche Kern, den wir in dem Moment wirklich haben, wie wir uns gerade wirklich fühlen, was uns gerade wirklich durch den Kopf geht, zu 100% wesentlich echter und damit auch fürs Gegenüber wesentlich mehr ankommt, als das, von dem wir jetzt glauben, in der Vergangenheit gelernt zu haben, wenn ich das so und so sage, dann komme ich besser rüber. Und das sind ja wiederum die Muster, die wir aus der Kindheit gelernt haben, diese Überlebensmechanismen, wenn ich alles richtig mache, wenn ich brav bin, dann werde ich besser akzeptiert, werde ich besser anerkannt. Das ist ja auch wie diese Zuckerseiten, die wir dann da zum Beispiel zeigen. Das ist ein sehr, sehr komplexer, aber wunderschöner Prozess, weil jedes Mal so eine Schicht wegkommt von dem, was uns irgendwie noch von dem abhält, was unser eigentlicher Persönlichkeitskern ist und wie wir eigentlich wirklich sind.
Und erst durch Human Design durfte ich mir selber lernen zu sagen, Miriam, du bist nicht komisch, du brauchst einfach regelmäßig deinen Rückzug.
Das ist eine schöne Verbindung mit der Selbstliebe, ne? Weil du jetzt sehr häufig gesagt hast, dir die Erlaubnis zu geben, ne? Und Ich beschäftige mich viel mit dem Thema Selbstliebe, weil ich sie mir auch lange nicht gegeben habe. Da kann, so wie ich das jetzt verstehe, Human Design auch enorm bei helfen.
Ja? Enorm, wirklich erlaubt enorm, es. Weil du durch Human Design halt auch verstehst, was du dir geben kannst. Also es macht eben so vieles so konkret, weil ansonsten ist es oft so ein bisschen ziellos. Man denkt sich, man will selbst Fürsorge machen zum Beispiel, ne? Die dann auch ein Zeichen der Selbstliebe ist. Aber wenn du gar nicht weißt, was du brauchst oder was dir gut tut, kann das Ganze eben auch oft so ein bisschen im Sand verlaufen. Oder du probierst aus und entweder du hast Glück und machst gerade was, wo du merkst, wow, ja, das tut mir gut. Und im Human Design kannst du eben deine Landkarte aufschlagen und dann genau schauen, aha, ne, wie auch bei deiner Freundin, mit der du die WhatsApp ausgetauscht hast, welche Umgebung tut mir eigentlich gut oder was brauche ich energetisch, damit es mir besser geht. Und dann kannst du es ausprobieren und das Schöne ist, du spürst die Wirkung direkt in deinem Körper. Und das ist so schön.
Wir waren, um es zusammenzufassen, bei 5 Typen, bei Entscheidungsautoritäten, mhm. Und bei den 12 Profilen, mhm. Wo geht die Reise jetzt noch hin? Wie viele Ebenen haben wir noch?
Wir haben noch einige Ebenen, aber eine Ebene, die auch im Alltag sehr, sehr wichtig ist, sind die Energiezentren. Und die habe ich ja gerade schon angesprochen, denn unter anderem auch die Entscheidungsautoritäten, die werden anhand
9, ne,
deiner...
9 sind das.
Genau,
ne?
Genau. Ja. Und die Entscheidungsautorität, die wird anhand deiner Energiezentren auch festgelegt, ne? Weil deine Autorität kann zum Beispiel nur in einem definierten Energiezentrum sein, sprich dort, wo Energie immer verlässlich da ist. Also die nächste Ebene sind eben die 9 Energiezentren und jedes Zentrum steht für ein anderes Thema. Es steht ein Thema für Druck und Stress, 1 für die Intuition oder auch dein Immunsystem, wie du mit Krankheiten oder auch Ängsten umgehst. 1 steht für die erschaffende Arbeitskraft oder auch Lebensenergie. Das andere ist das Emotionszentrum. Da geht alles rund um das emotionale Bewusstsein, was immer wichtiger für uns alle wird. Dann haben wir ein Zentrum, das steht für die Motivation und auch den Selbstwert. Ein Zentrum, das steht für die Identität. Das andere ist das Kehlzentrum, das steht für den Ausdruck oder auch die Manifestation. Und dann haben wir noch das Aschna-Zentrum, das steht für den Verstand, also wie dein Verstand arbeitet. Und dann haben wir noch das Kronenzentrum und das steht für die Inspiration und eben die Anbindung nach oben. Und das kann eben im Human Design definiert sein oder undefiniert sein. Und definiert ist immer farbig. Also alles, was farbig in deiner Körpergrafik ist, ist definiert. Und das bedeutet, dass es konstant und verlässlich in deiner Körpergrafik da ist und dass du diese Energie auch auf andere ausstrahlst. Das spüren andere, das nehmen andere an dir wahr. Und wenn es weiß ist in der Chart, dann ist es undefiniert und dort nimmst du dann die Energie und auch die Themen von anderen auf. Und ich habe das bei dir schon ganz kurz angesprochen, dein Emotionszentrum ist zum Beispiel definiert. Du hast diese emotionalen Wellen in dir, die unregelmäßig oder regelmäßig kommen. Da darfst du eben für dich auch deinen inneren See mehr beobachten lernen. Du kannst andere dadurch emotional unglaublich bewegen, ja, im Positiven. Aber wenn du gerade schlecht drauf bist, kannst du andere auch mit runterziehen, ja. Und dann haben wir, da habe ich auch kurz angesprochen, dein Identitätszentrum, das ist bei dir undefiniert. Das heißt, deswegen verschmilzt du mit deiner Umgebung und kannst, das ist oft die Gefahr bei Jugendlichen oder auch bei Kindern, dich manchmal in deiner Umgebung regelrecht verlieren. Ja, also du identifizierst dich dann zu sehr mit deiner Umgebung. Könnte bei dir auch mit der Bandzeit so ein bisschen gewesen sein, dass du dich dann komplett mit deiner Band identifiziert hast und dann eben irgendwann raus musstest, um deine eigene Identität wieder spüren zu können.
Ich könnte es jetzt nicht besser formulieren. Das war jetzt so der Ritt der letzten Jahre und Monate, auch das nochmal loszulassen, ne? Dieses zu krass identifiziert zu haben darüber. Ja. Mhm. Ja, du merkst, ich bin auf jeden Fall beeindruckt. Wie ist das jetzt für ZuhörerInnen? Jetzt haben wir das natürlich, oder wir machen es an meinem Beispiel konkret. Was wäre so ein guter erster Schritt, wahrscheinlich, Spoiler, dein Buch zu kaufen, ne, was wir natürlich in den Shownotes verlinken. Was ist ein guter erster Schritt, um sich dem Thema anzunähern? Außer jetzt natürlich diese Folge angehört zu haben, aber auch sich vor allen Dingen ganz individuell mit der eigenen Chart auseinanderzusetzen. Was würdest du da empfehlen?
Ja, also als allererstes natürlich mein Buch, weil ich es wirklich so geschrieben habe, dass Menschen einen ganz leichten Zugang dazu finden. Und da geht es auch erstmal nicht darum, diese Körpergrafik auswendig zu lernen, sondern erstmal den ersten Einblick zu bekommen. Und dann wäre natürlich, also Human Design ist ja recht frei. Und ich bin ein Fan davon, dass man nichts übereilt, weil wenn man zu schnell zu tief geht, dann verliert man sich in der Tiefe und vergisst es wirklich im echten Leben anzuwenden. Aber ja, ein weiterer Schritt wäre zum Beispiel, sich dann ein individuelles Human Design Reading ausarbeiten zu lassen. Das biete ich auch an. Ich bin mittlerweile auf schriftliche Readings spezialisiert, weil ich gemerkt habe, in so einem 1:1 Call ist das oft viel zu viel Information. Und die Menschen brauchen später einfach was zum Nachblättern. Und deswegen ist dann ein individuelles Human Design Reading der nächste Schritt, dass du wirklich nochmal tiefer, also weitere Ebenen deiner Chart erschließt. Und dann ist es tatsächlich wirklich dieses, und ich sage wirklich, lockere, freie Beobachten und Ausprobieren im Alltag.